14. Brief. Bis jetzt habe ich Ihnen den unsterblichen Kant in den merkwürdigsten Verhältnissen seines Lebens dargestellt, und ich hoffe, dass Sie sich von den hervorstechenden Eigenschaften seines Geistes und Herzens und von dem eigentümlichen Charakter seiner Sinnesart und seiner Handlungsweise einen richtigen Begriff werden gebildet haben. In meinem heutigen Briefe will ich Sie mit der körperlichen Beschaffenheit des Weltweisen bekannt machen, die Ihnen freilich mit seinem Geiste in einem auffallenden Kontraste erscheinen wird. Kants Körper war von der Natur gewiss nicht zu einer 80-jährigen Lebensdauer bestimmt. Er hat der Natur das Leben abgezwungen. Das ganze Gebäude seines Körpers war so schwach, dass nur ein Kant es so viele Jahre unterstützen und erhalten konnte. Es scheint, als hätte die Natur bei der Bildung dieses seltenen Erdenbürgers alles auf seinen geistigen Teil verwandt, ja, als hätte sie ihm die schwache Hülle zu mehrerer Stärkung seines Geistes mitgegeben. Sein Körper war kaum 5 Fuß hoch, der Kopf im Verhältnis zu dem übrigen Körper sehr groß, die Brust sehr flach und beinahe eingebogen, der rechte Schulterknochen hinterwärts etwas herausgedehnt. Die übrigen Teile des Körpers hatten untereinander ein gehöriges Ebenmaß. Sein Knochenbau war äußerst schwach, schwächer aber noch seine Muskelkraft. Der ganze Körper war mit so wenigem Fleisch bedeckt, dass er seine Kleider nur durch künstliche Mittel halten konnte. Wie schwach seine Nerven waren, können Sie daraus abnehmen, dass ein Zeitungsblatt, so frisch und feucht, wie es von der Presse kommt, ihm den Schnupfen zu erregen imstande war. Ungeachtet der Schwäche seiner Brust konnte Kant seine Stimme, die gewöhnlich nicht stark war, doch ziemlich erheben. Dass seine Lungen keiner weiten Ausdehnung fähig waren, lässt sich schon aus der Form seiner Brust schließen. Sein Magen war stark und dem großen Appetite Kants angemessen, aber nicht so das Gedärme, von welchem Kant behauptete, dass es für seinen Körper zu lang wäre und woraus er auch die schlechte natürliche Absonderung herleitete. Kants Sinne hatten die natürliche Schärfe und Stärke. Seine Augen, von welchen ihm vor mehreren Jahren, obgleich ihm selbst und seinen Freunden unbemerkt, das eine den Dienst versagte, reichten zwar nicht in großer Weite, aber sie sahen in der Nähe scharf und hielten so lange vor, dass Kant bis an sein Lebensende keiner Brille bedurfte. Er hatte schon von jeher die Gewohnheit, das eine Auge, welches nachmals erlosch, auf der Straße und überhaupt, wenn er genau wohin sehen wollte, ganz zuzuschließen und nur mit einem Auge zu sehen. Sein Gehör war scharf und fein, noch feiner aber der Geschmack seiner Zunge. Kants Gesicht hatte eine sehr angenehme Bildung und muss in jüngeren Jahren sehr hübsch gewesen sein. Sein Haar war blond, seine Gesichtsfarbe frisch und seine Wangen hatten noch im hohen Alter eine gesunde Röte. Aber wo nehme ich Worte her, Ihnen sein Auge zu schildern? Kants Auge war wie vom himmlischen Äther gebildet, aus welchem der tiefe Geistesblick, dessen Feuerstrahl durch ein leichtes Gewölk etwas gedämpft wurde, sichtbar hervorleuchtete. Es ist unmöglich, den bezaubernden Anblick und mein Gefühl dabei zu beschreiben, wenn Kant mir gegenüber saß, seine Augen nach unten gerichtet hatte, sie dann plötzlich in die Höhe hob und mich ansah. Mir war es dann immer, als wenn ich durch dieses blaue, ätherische Feuer in Minervens inneres Heiligtum blickte. Ungeachtet des schwächlichen Körpers war Kant in seinem ganzen langen Leben nie krank gewesen. Die beschwerliche Absonderung und der daraus entstehende Druck der Blähungen auf den Magenmund war das einzige Übel, worüber er sich zu beschweren hatte und wogegen er auch schon seit vielen Jahren dann und wann, zuletzt täglich, 1 bis 2 erweichende Pillen brauchte. Sein Körper war übrigens so empfindlich, dass jeder äußere Eindruck und jeder Genuss von Speisen und Getränken eine unmittelbare Merk- und fühlbare Veränderung in ihm hervorbrachte, aber unter seiner genauen Aufmerksamkeit konnte diese nie in eine Krankheit ausarten. Er hob durch eine veränderte Diät sogleich die Wirkungen des vorigen Eindrucks auf, gab seiner empfindlichen Natur auf der Stelle eine andere, heilsame Richtung und schützte sich dadurch vor dem Angriffe heftiger Krankheiten. Obgleich Kant nie seinen Geist zum Gegenstande seines Gesprächs wählte und auch jedes Gespräch darüber absichtlich vermied, so sprach er desto mehr von seinem Körper. Er rezensierte sehr oft seine körperliche Beschaffenheit. Er teilte seinen Freunden jedes körperliche Gefühl und jede Veränderung mit, die sich mit seinem Körper zutrug. Besonders sprach er ganz gewöhnlich über das Übel, welches ihn öfters drückte und auf seinen Kopf so vielen Einfluss hatte. Er brachte dabei sehr viele gelehrte und scharfsinnige Erklärungen an und pflegte bei der Gelegenheit darüber zu scherzen, dass man in unseren Zeiten, selbst in großen Gesellschaften dergleichen Gespräche über natürliche Angelegenheiten, zum Beispiel über Hämorrhoiden, nicht mehr für unschicklich halte, da man sich ehemals als ein Geheimnis ins Ohr geraunt, dass jemand die güldene Ader habe. Überhaupt scherzte er öfters über seine körperlichen Schwächen. So gab er eines Tages den Grund an, weshalb er keine schwarze Strümpfe trage, weil in schwarzen Strümpfen die Waden dünner als sie sind erschienen und er eben keinen sträflichen Überfluss an Waden habe, um sie noch dünner erscheinen zu lassen. Er lachte auch herzlich darüber, dass sein alter Diener nie hinter seinem Stuhl bei Tische vorbeiging, ohne ihm mit der ernsthaftesten Miene von der Welt den Haarbeutel, der immer von dem höheren Schulterblatte auf das niedrigere herabgleitete, in die Mitte des Rückens zu legen, um diese Deformität nicht bemerkbar werden zu lassen. Mit Zunahme seiner körperlichen Schwächen und Übel nahmen auch seine Gespräche über seine körperliche Beschaffenheit zu. Sein Geist wurde von ihnen zuletzt zu sehr in seiner freien Tätigkeit gehindert, als dass er sich mit diesem Feinde seiner einzigen Wirksamkeit und seines einzigen Lebensgenusses nicht unaufhörlich hätte beschäftigen sollen. Kant täuschte sich bei der Beurteilung seiner Körperschwächen ganz absichtlich selbst. Er suchte den Grund des Übels außer sich, um nur noch auf eine Befreiung von demselben hoffen zu können. Er leitete den Druck, welchen er in den letzten Jahren auf sein Gehirn fühlte, von der Luftelektrizität her, die seit dem Jahre, als durch Europa so viele Katzen und anderes mehr starben, ganz besonders gewesen wäre, und hatte diesen Gedanken sich so fest eingedrückt, dass er wirklich böse wurde, als ihn eines Tages mein Bruder, sein ärztlicher Konsulent, auf die Erscheinung des Marasmus aufmerksam machte, und dass er in der Hitze hinzufügte, »Nehmen Sie mir meinen Glauben, ich werde mich deshalb doch nicht totschießen.« Sein oft geäußerter sehnlicher Wunsch, dass die Göttin Moira, die ihm das ganze physische Leben nicht leicht gemacht hatte, ihm doch sein Hinscheiden von der Welt nicht erschweren möchte, ist, wie ich höre, nicht erfüllt worden. Die zerbrechliche Hülle, die nur durch die Kunst ihres Bewohners so lange erhalten war, sank nur nach und nach und teilweise ein, und wurde eben dadurch drückend. Kant musste in den letzten Wochen seines Lebens noch mit vielen körperlichen Beschwerden kämpfen.